Wir wollen unseren Gottesdienst im Namen Jesu beginnen. Und ich will Sie alle grüßen mit dem Wort, das Gott einst zu dem Paulus gesagt hat und das Ihnen allen gilt. Der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in Schwachen mächtig. Wir wollen miteinander ein Lob- und Danklied der Güte Gottes singen. Wie groß ist des allmächtigen Güte? 485, die Verse 1, 2 und 4. Lieber Herr, wir müssen dir danken über so viel Liebe, die du uns schenkst, über so viel Güte, die du uns auch in den vergangenen Tagen geschenkt hast. Und das ist alles deine große Barmherzigkeit mit uns. Du hast uns bis zum heutigen Tag bewahrt und beschützt. Du hast uns all die Güter und Gaben geschenkt. Und da wollten wir gerne, dass wir deine Güte erst richtig verstehen, dass deine Güte uns zur Umkehr führt, zu einem Neuanfang, dass wir erst entdecken, wie du uns noch viel mehr aufschließen und geben willst. Öffne uns die Ohren für dein Wort, dass wir auch heute verstehen, was du uns sagen willst und wie du in unserem Leben mächtig werden willst. Wir bringen dir heute Morgen all das, was uns bekümmert und belastet und beschwert und wollen das dir jetzt in der Stille sagen. Wir danken dir, Herr, dass du hörst, was uns bewegt. Amen. Lese den Psalm 103. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt, und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht auf wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Städte kennen sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten.
Oh Gott, du Frau, mein Gott, du nun mein Guter.
Wir wollen nun miteinander singen 236, alle drei Verse, bis hierher hat mich Gott gebracht. Es hat mich gefreut, dass in den letzten Sonntagen diese alttestamentlichen Abschnitte auch doch bei vielen von Ihnen ganz konkret geholfen haben in den praktischen Lebensfragen und Glaubenskrisen. Und ich habe heute noch einmal aus diesen Geschichten der Glaubensväter nur einen Vers ausgesucht aus dem Leben Jakobs, 1. Mose 32, Vers 11. Und da nur die erste Hälfte des Verses. 1. Mose 32, Vers 11. Das war, bevor Jakob wieder zurückzieht, über den Jordan und seinem Bruder Esau begegnet. Da betet er: Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Ich beobachte, liebe Schwestern und Brüder, dass auch unter Christen immer mehr die Verunsicherung um sich greift. So Zweifel, dass es Gott gibt, hat ja eigentlich keiner, aber so richtig fest und überzeugt sind ja immer weniger. Und da müssen wir fragen, wo sind denn unsere Begegnungen mit Gott? Wir haben gerade eben diese Danklieder gesungen. Und diese Danklieder, die kann man ja nicht bloß so den Buchstaben nachsingen. Die müssen ja aus der Tiefe des Herzens kommen. Und das ist schon eine Frage, ob sie so fröhlich ins Lob Gottes einstimmen können oder ob sie sagen: Nein, ich bin voller Suchen und Tasten und Fragen heute Morgen, ich bin unsicher. Ich kann gar nicht so fröhliche Lieder singen. Das greift immer mehr um sich, dass auch in den Kirchen und Gemeinden Christen sagen, das bleibt immer eine sehr wackelige, ungewisse Sache mit dem Glauben, mit der Erkenntnis. Nun stimmt das sicher und ich nehme das ernst und ich möchte heute darauf antworten, auf die vielen Fragen, die auch Sie heute Morgen mitgebracht haben. Und das ist gut so, dass Sie heute Morgen hören. Aber ich bin überzeugt, dass uns Gottes Wort heute ganz fest und gewiss macht. Und dass wir zu solch einem Glauben kommen, der die Welt überwindet. Und den wollen wir finden. Mein erster Punkt, eine neue Sicht ist nötig. Eine neue Sicht ist nötig. Ja, nicht eine neue Sicht von Gott. Nicht eine neue Form des Glaubens. Nicht eine um- und anders geschriebene Bibel ist nötig. Nicht neue Theologien sind nötig. Das ist ja bei den Geschichten hier im Alten Testament wirklich so erstaunlich, dass die immer vom Leben handeln. Da wird überhaupt nicht viel Weltfernes geredet, im Gegenteil. Da geht's ganz alltäglich zu. Da hört man von Lebenskrisen, von Familiennöten, von Krankheit und von Tod. Da kann es ja manchmal vorkommen, dass über ganze Abschnitte hinweg Gott überhaupt nicht vorkommt. Das soll Ihnen endlich helfen, dass die großen Glaubensfragen und Glaubensprobleme ihre Wurzel immer im Leben haben. Und sie brauchen nicht mehr Philosophie, sondern sie müssen ihr Leben, das, was sie arbeiten und tun und oft auch verbergen vor Gott, in sein Licht bringen. Das überrascht uns an diesen alttestamentlichen Berichten und Erzählungen, wie diese Frauen und Männer dort Gott entdeckt haben und über den schweren Lebensführungen ganz gewiss geworden sind ihres Glaubens. Sie haben ja nicht stundenlang gegrübelt, sie haben nicht irgendwelche Theorien über Gott aufgestellt, sondern sie haben in den Problemen ihres Lebens mit Gott gerungen und sind dort zur Gewissheit des Glaubens gekommen. Und den Weg will ich Ihnen heute zeigen, wie Sie in Ihrem Glauben gewiss werden, wie Sie Gott entdecken, wie Sie Gott finden. Ich bedauere das schon, dass oft unter Christen ganz andere Meinungen herrschen. Da wird also so getan, als ob man Gott erst recht finden könnte durch irgendein übersteigertes Frömmigkeitsleben. Da werden vor uns Gestalten als Vorbilder und Idole gemalt, gleichsam die Stars der Frömmigkeit, Athleten der Religion. Das sind dann die Tarzans der Menschlichkeit, Leute, die ganz Großes für Gott getan haben. Aber die Gestalten der Bibel waren anders. Das waren nicht große Heilige. Ich habe es Ihnen neulich in der Predigt gezeigt, wie es in den Ehen gekriselt hat, wie sie Probleme mit den Kindern hatten, Schwierigkeiten in der Erziehung, wie sie sich durchschlagen mussten mit verstopften Brunnen. Das ist so wunderbar in der Bibel. Und wir sollten uns unseren Glauben immer wieder nüchtern machen lassen vom Wort Gottes. Dieser Jakob ist ja ein Mensch, der uns immer vertrauter wird in seiner ganzen Art. Nicht, dass wir uns mit ihm messen könnten, er ist uns in vielem noch haushoch überlegen. Aber so manche Seiten, über die man zuerst ein wenig abschätzig reden will, die werden uns dann immer bekannter. Ein junger Mann, der überzeugt ist von seiner Güte, von seinem Können, von seiner cleveren Lebensart, der zielstrebig auf sein Ziel zugeht und der sich überall durchschlingeln kann, dieser Jakob, der mit jeder Lebenslage fertig wird, so ein Stehaufmännchen, und der das fertig bringt, selbst seinen Vater übers Ohr zu hauen, weil er so geschickt ist, der ist schon pfiffig, der hat's faustig hinter den Ohren, dieser Jakob. Und das kommt mal später im Propheten Hosea, dass Gott an seinen treuen Leuten an seinem Volk das tadelt. Sie seien alle so pfiffig, so Schlitzohren, wie Jakob. Und da hat er versucht, sein Leben zu meistern. Und er bringt es auch schließlich zu was, dieser Jakob. Er hat Erfolg. Und da gibt es viele heute, die sagen, schau mal an, mein Leben ist nicht umsonst gewesen. Ich habe etwas erreicht, ich habe eine Stellung bekommen, die sie sehen lassen kann. Ich habe zu Geld gebracht, ich bin wohlhabend. Aber dieser Jakob macht eine große Wandlung durch. Und wenn Sie wissen wollen, wo der Schlüssel zum Glauben liegt und zur Gewissheit im Glauben, der liegt bei Ihnen allein. Sie brauchen nicht neue, ferne Theorien über Gott, sondern Sie brauchen eine neue Sicht Ihres eigenen Lebens. Und darin ist uns Jakob ein ganz großes Vorbild. Und da kann man nur staunen. Wie der Jakob jetzt nach seiner Rückkehr, bevor er wieder endlich in seiner Heimat ankommt, vor Gott stehen bleibt im Gebet. Ich denke, Sie haben oft gebetet. Ich weiß aber nicht, ob Sie einmal so gebetet haben wie Jakob. Herr, ich habe deine Güte nie verdient. Wenn ich mir meine eigenen Gebete anhorche und noch einmal mir vorüberziehen lasse, dann ist das gern mit Gott ein Handel. Und dann erwähnen wir das vor Gott, warum wir ein Recht haben, dass er uns jetzt hilft. Dann zählen wir auf, wie wir fordern können. Was ist denn mit dem Jakob plötzlich passiert? Dass er vor Gott sagt, ich bin das überhaupt nicht wert, ich bin viel zu klein, als dass ich deine Barmherzigkeit in Anspruch nehmen dürfte. Ich bin viel zu gering. Das ist der Schlüssel zum Glauben, dass Sie sich selber neu sehen. Und das größte Hindernis, was dem Glauben entgegensteht, ist unser mächtiges und stolzes Ich, unsere Persönlichkeit. Das ganze Leben versuchen wir vor Gott unser Leben recht zu machen und sagen wir, was ist denn los, ich habe doch vor Gott alles getan. Und dann hadern wir mit Gott. Ich bin überzeugt, dass heute Morgen ein ganz beträchtlicher Prozentsatz unter uns im Stillen mit Gott im Streit liegt und mit Gott hadert und sagt, Gott, warum lässt du mir überhaupt so viel Schweres im Leben geschehen? Warum nimmst du mir die Krankheit nicht weg? Warum räumst du mir die Schwierigkeit nicht aus dem Weg? Herr, du musst doch! Sie können die Bibel überall lesen. Sie werden beobachten, dass Gott seinen Leuten sehr große Hindernisse in den Weg legt. Und ein Jakob wacht erst an den Hindernissen auf, an denen, die er nicht mehr bewältigt. Wo der clevere junge Mann scheitert. Und manchmal ist das bei uns nötig, dass man mit Pauken und Trompeten durch eine Prüfung rasseln muss, bis der eigene Stolz vergeht. Und manchmal ist das nötig, dass viele schöne Lebenspläne alles stranden und kaputt gehen. Nur weil Gott uns zuerst einmal dort abholen muss, wo wir wirklich stehen. Wir sind ja gar nicht die Leute, wie wir uns einbilden. Und dieser stolze und erfolgreiche Jakob steht im Gebet vor Gott und sagt, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, viel zu gering. Und das war nicht jetzt so eine Rede, wie man es manchmal auch bei so frömmelnden Leuten hören kann, sondern das kommt aus der Tiefe des Herzens. Ich bin das überhaupt nicht mehr wert. Anders können Sie nicht zum Glauben kommen, als durch diese neue Sicht Ihres Lebens. Um ein Bild zu gebrauchen, es ist wie wenn Sie nachts mit dem Kopf gegen eine Betonmauer laufen. Sie waren ganz fröhlich losgewandert und sagen, ja, was soll ich denn jetzt überhaupt machen? So ist es oft nötig mitten im Leben, dass Gott uns stoppt. Und das kann passieren durch ein ganz widriges Ereignis. Und dann steht man da und sagt, ja, aber jetzt, was ist denn los und wie soll ich das weiter bewältigen? Eine neue Sicht ist nötig. Jakob schreit zu Gott im Gebet, ich bin zu gering, Herr. Aber gerade als der Geringe und als der Kleine und als der Hilflose und Ohnmächtige bindet er sich an Gott. Und jetzt ist mir so wichtig, in unserer Zeit am Ende unseres 20. Jahrhunderts hilft uns nur noch eine ganze Hingabe an diesen Herrn Jesus Christus. So können wir nur leben, mit einer ganzen festen Glaubensgewissheit. Anders geht es nicht. Der zweite Punkt, den ich unterstreichen will, lauter Güte. Lauter Güte, von der redet Jakob. Ich muss noch einmal die Szene ein wenig erläutern, um die es hier geht. Jakob war mit seinen Herden zurückgekehrt, er war 20 Jahre im Ausland gewesen. Der Hass seines Bruders verfolgte ihn und es war für ihn schon lebensgefährlich. Er hat sich das vorher nicht so richtig ausgemalt, wie das ist, wenn er seinem Bruder begegnet. Und an dieser Stelle kommt nun seine ganze Angst hervor. Es ist doch schön, dass die Bibel uns zeigt, dass selbst die großen Glaubensmänner Angst hatten. Und wie? So ein Jakob, der die Nacht nicht schlafen kann, bevor er dort über den Jabbok-Fluss hinübergeht. Und er nimmt sich die Zeit zum Gebet und nennt das alles vor Gott und spricht das aus, was ihn bekümmert. Er ist hilflos und verzagt und mutlos und weiß nicht mehr weiter. Also ganz wie wir. Und genau in dieser großen Lebenskrise, da entdeckt er, wie Gott wirklich ist. Er hat ja jetzt gar keine theoretischen Sprüche über Gott, so wie wir sagen, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend, Gott ist gerecht, Gott ist... Kommt ja gar nichts. Er kann ja nur zeugnishaft erzählen, was er in seinem Leben erfahren hat mit Gott. Er kann von sich erzählen, so war Gott zu mir, das hat er mir getan. Und das ist das Interessante. Alle anderen großen Theorien über Gott können Sie mal auf die Seite legen. Sondern wie ist Gott Ihnen in Ihrem Leben begegnet? Wie ist er Ihnen erschienen? Er sagt, ich habe Gottes Güte erfahren. Jetzt möchte ich nur mal mit denen reden, die sehr bitter sind. Und ich begegne ja sehr vielen Menschen, die bitter zu mir reden. Trauernde, die sagen, wo ist denn die Güte Gottes? Schwerkranke, wo ist denn Gottes Liebe? Jakob hätte genauso reden können. Wo ist denn Gottes Güte? Warum räumt er mir die Schwierigkeiten auf dem Weg nicht weg? Er könnte doch den Esau wegnehmen mit seinem Hass, der drohend vor mir steht. Warum lässt Gott das geschehen? Die Warum-Frage kann ich überall stellen. Aber Jakob stellt sie nicht mehr. In dieser Nacht hat Gott mit ihm über seine Schuld geredet. Liebe Schwestern und Brüder, Schuld ist nie das Thema unseres Lebens. Wir verdrängen Schuld. Wir schieben sie auf die Seite. Schuld interessiert mich nicht. Aber Gott will die Schuld klären. Und er kann 20 Jahre in Güte und Liebe warten. Und dann holt er die alte Schuld wieder heraus. Und merkwürdigerweise mit der Schuld ist das so, dass Gott immer uns da Not macht. Er stellt sie uns ins Gewissen, gerade in dem Augenblick, wenn man eigentlich die Frucht der alten Sünde genießen will. Jetzt kommt doch der Jakob nach Hause, jetzt ist doch eigentlich alles gut. Und Gott sagt, die alte Sache ist noch nicht geklärt. Gott lässt auch seinen Leuten nichts durchgehen. Und er kommt noch einmal und sagt, du, das wird jetzt das Alte noch einmal geklärt. Bitte. Und darum betet Jakob so vor Gott. Er hat entdeckt die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Das, was damals dem Vater ins Gesicht gelogen war, das kann nur von Gott vergeben werden. Mich wundert immer wieder, dass im Alten Testament genau das steht, was im Neuen steht. Und dass schon ein Jakob das sehen darf, was wir doch eigentlich erst an Jesus richtig sehen. Dass Gott brennt darauf, uns alle Schuld völlig auszulöschen und wegzutun. Und der Jakob ist so beglückt darüber. Herr, das ist ja wunderbar, deine Güte. Deine Barmherzigkeit, davon redet er. Und wenn wir von der Liebe Gottes reden, dann reden wir doch nicht darüber, als ob in der Welt keine Nöte mehr wären, als ob vor uns nicht noch eine Menge Sorgenberge stünden.
Wir haben Gottes Liebe erfahren, der uns alle Schulden weggetan hat. So hieß doch gerade im Psalm 103, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Und dann kann man auch getrost den Weg ins Krankenhaus gehen und einen anderen bitteren Weg unbekümmert weitergehen, weil man Gottes Güte ganz gewiss und fest weiß, das müssen sie, sonst kommen sie im Leben unter. Sonst gehen sie unter. Sonst schaffen sie das nicht. Sie müssen wissen, wie Gott mit ihnen ist. Ach, sagt Jakob, Herr, ich bin zu gering alter Barmherzigkeit und Treue, die du an mir getan hast. Das hat Jakob erkannt und wir müssen es ja eigentlich noch viel besser wissen, wo uns von Kindertagen her das erzählt ist, wie Jesus all die fehlerhaften Stellen meines Lebens aufarbeiten will. Da war so viel, was unrecht war. Da sind so viele dunkle Stellen drin und Gott will mich ganz in die Freude hineinführen. Lauter Güte, lauter Barmherzigkeit. Und das macht uns fröhlich und gewiss. Sehr interessant, dass eigentlich nur die Jesus erkannt haben, die mit Jesus über die Schuld gesprochen haben. Das ist dann doch der Zugang zur Güte Gottes. Ein Petrus, als er vor Jesus wegfliehen will und sagt, Herr, geh vor mir weg und hinaus, ich bin ein Mensch voller Sünde. Und dann legt Jesus die Hand auf ihn. Und wo Jesus von dem erzählt, der im Tempel steht und sagt, Herr, ich danke dir, dass ich ein ordentliches Leben führen kann und nicht so wie die heruntergekommenen Leute bin. Und Jesus sagt, er hat es nicht gefunden. Es ist mir so wichtig heute, dass wir Gott wieder da suchen über unseren Lebenskrisen. Einen anderen Zugang gibt es nicht. Für den, der sagt, ich will jetzt wissen, wo Gott Liebesgedanken mit mir hat, sprich mit ihm über die dunklen Punkte deines Lebens und bring sie in sein Licht. Noch einen letzten Gedanken. Jakob ist nicht gering. Jakob ist nicht klein. Da muss man immer ein wenig aufpassen, weil das ja so schnell auch von der falschen Frömmigkeit in Besitz genommen wird. Sie haben ja auch alles schon so erlebt, so Leute, die so ein bisschen klebrig daherreden und so Sprüche machen. Ach ja, wir sind eben alle nichts und ich bin so gering. Sie sind ja meist sehr eingebildete Leute. Und Gott bewahre uns vor dieser falschen Frömmigkeit, die doch gar nicht echt ist. Das führt man nicht so locker auf den Lippen, das Bekenntnis der Schuld. Sie wissen es selbst von sich, wie einem das sauer wird, wenn man den Weg gehen muss und dort einen um Verzeihung bitten. Und wenn man das vor anderen offen eingestehen muss, wie das alles falsch war, was man lange Zeit gelebt hat. Und das Schlimmste ist ja dieses Stolzsein vor Gott. Diese Einbildung, als ob man das irgendwie doch könnte, dieses Athletenchristentum, wo man sagt, ich mache das schon für Gott. Der Jakob ist so von Gott geführt worden und am Ende in diese schwere Krise hinein, dass er bloß noch sagen kann, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue und ich hoffe, dass Sie dort stehen bleiben. Ich halte nichts von einem anderen Christentum, das mehr will. Dieses Stehen bei dem Geringsein, bei dem Kleinsein, hängt ja ganz eng mit dem zusammen, was der große, weitgereiste Apostel Paulus über seinem Leben entdeckt hat. Ein wenig hat er schon die beneidet, die gesagt haben, ich erlebe nur Gebetserhörungen. Paulus sagt, aber ich erlebe auch Gebete, die Gott nicht erfüllt. Und dann hat er die Krankheit weitergetragen und blieb ein Schwacher und ein Geringer und rechnete mit der Gnade Gottes. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, dass dieses Schwachsein gar keine Schwäche ist, sondern das ist die wirkliche Stärke. Erst da, wo in unserem Leben Gott Raum hat, kann er ja wirken. Erst da, wo wir ihm nicht mehr dazwischen pfuschen. Erst da, wo unser Ich still wird, wo wir warten auf das Eingreifen Gottes, erst da kann ja was geschehen. Ich habe das so erbeten in den letzten Tagen, dass heute in diesem Gottesdienst bei einer ganzen Reihe von Ihnen Klärungen geschehen, ganz konkrete Klärungen, dass Sie sagen, jetzt habe ich es verstanden, jetzt mache ich es fest für mich. Ich will klein und gering sein. Aber dann wie Jakob sagen, ich bin dein Knecht. Das sagt Jakob an dieser Stelle zum ersten Mal. Und es ist eine ganz fröhliche Erkenntnis. Ich gehöre ja zu Gott. Ich bin sein Diener, sein Mitarbeiter. Mein Leben ist brauchbar. Er ist nicht schwach, er ist nicht klein, im Gegenteil. Er geht hinüber über den Jordan und sagt, Herr, ich bin dein Streiter. Aber nicht in meiner Muskelkraft, sondern im Blicken auf dich, im Rechnen mit deiner Nähe, im Warten auf dein Eingreifen. Das ist was Großes auch für Jesus' Jünger, wenn sie täglich um ihre Versäumnisse wissen. Und ich möchte Ihnen immer sagen, das soll bis zum Lebensende so bleiben, dass Sie sich nichts einbilden, auch nicht auf Ihr Frommsein und nicht auf Ihr Christlichsein. Nicht, dass Sie meinen, Sie seien besser und könnten was. Aber dass Sie sich darauf etwas einbilden, ich bin Jesu Diener. Und er wirkt in solchen schwachen Menschen. Er hat mich auserwählt. Und er hat mich berufen, seine Gnade ist es, die wirkt. Das ist auch so schön, seine Treue, die gilt auch noch, wenn ich untreu bin. Und er ist so barmherzig, dass er keinen hinausstößt, sondern jeden annimmt. Und dann stehen vor uns all die Aufgaben und Dienste, in die uns der Herr sendet. Natürlich muss es Glaubensgewissheit geben heute. Natürlich müssen wir unserer Sache ganz überzeugt sein. Wie kann ich es denn bekommen, allein so wie Jakob? Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du deinem Knecht getan hast. Und ich weiß, dass da so köstliche Zusagen von Jesus gegeben wurden. Wo ich bin, da soll mein Diener oder mein Knecht auch sein. Seine Knechte werden ihm dienen. Das ist unser Beruf. Dass wir unser Leben darbringen dürfen als Opfer und Dienst für ihn, den Herrn, dem wir gehören. Und nichts ist so schlimm, als wenn wir meinen, wir seien was ohne ihn. Zur Glaubensgewissheit kommen wir nur über den Punkt, über die Krisen, wo wir uns den Kopf anstoßen an der Betonwand, wo wir gegens Brett laufen und dann sagen, ja, aber Herr, wie soll es jetzt weitergehen? Er weiß doch den Weg. Wunderbar wird der Weg sein. Wunderbar wird er sein. Lauter Güte und Freude. Ich hoffe, dass das für Sie heute ein Danksonntag wird und sagen, und Sie sagen können, ich habe jetzt auch hindurchgefunden zur Freude, zum Danken, zum Loben. Gott schämt sich nicht, Ihr Gott zu heißen. Gott schämt sich nicht, der Gott Jakobs zu sein. Jakob war doch eigentlich mieser Charakter. Moralisch kann man ihn so verurteilen. Gott schämt sich nicht, sogar der Gott der miesen Charakter zu sein. Selig, ja selig ist er zu nennen, des Hilfe der Gott Jakobs ist. Das ist Ihr Gott. Und er will Ihr Gott sein. Amen. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Wir singen vom Lied 496 noch die Verse 3 bis 6. wollen beten.
Lieber Herr, das bedrückt uns, wo wir mit dir gehadert haben, gestritten haben, über die Widrigkeiten unseres Lebens. Und es waren doch meist Wege, die wir ohne dich gegangen sind, ohne dich zu suchen, ohne nach deinem Wort zu fragen. Und es fällt uns schwer, dir jetzt zu danken, auch über den Krisen unseres Lebens, die doch nötig waren, um uns zur Besinnung zu bringen. Herr, du kannst hart mit uns reden, um uns unsere Ohnmacht zu zeigen. Und du wirst uns, jeden einzelnen von uns, einmal durchs Todestor hindurchführen, wo alles vergeht, was wir sind, wo wir nur noch Staub und Asche sind. Ja, da gib's doch, dass wir's heute festmachen. Nein, wir sind deine Knechte. Berufen zum ewigen Leben, von deiner Gnade getragen, Tag für Tag und umgeben von deiner Barmherzigkeit. Herr, da wollen wir, dass die Bekehrung nicht nur der erste Schritt im Glauben ist, sondern uns auch immer wieder von einer falschen Christlichkeit wegreißt, in deine Arme hinein. Dass wir gar keine andere Zuversicht haben als dich. Und das Wunder, dass du Schuld vergibst, die doch täglich sich so stark bei uns anhäuft. Vielen Dank, dass das jeder heute annehmen darf und dass das jedem jetzt zugesprochen ist. Herr, mach uns zu Menschen, die dir dienen können, als Knechte und Mägde, so wie du uns brauchst. Wir wollen nimmer das Steuer in der Hand behalten, sondern du sollst der Herr sein, wir deine Knechte. Und dann gib doch auch, dass unser Leben zu deinem Lob gelebt wird. Wir bringen dir all das, was vor uns steht in der kommenden Woche, was als Aufgabe auf uns wartet. Wir wollen aber in unsere Fürbitte auch alle einschließen, die jetzt über die Kassetten mit uns verbunden sind. Die Kranken und die Leidenden, grüße du sie, stärke sie und lass du auch ihre schwere Krankheitszeit zu einer großen Segenszeit werden, weil du zu ihnen redest durch dein Wort. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Sie müssen immer schauen in Ihre Umgebung. Das sind neue Freunde da. Das ist immer schön in unserem Gottesdienst, dass Sie die herzlich begrüßen. Nachher beim Hinausgehen helfen Sie auch, dass die den Notizenzettel mitnehmen und dann den gelben Zettel mit den Veranstaltungen unserer Gemeinde. Jeder soll doch informiert sein, was es alles gibt an Gruppen und an Kreisen. Da liegt jetzt hinten auch schon auf der Prospekt für die Skifreizeit der jungen Leute nach Weihnachten. Weisen wir nur heute drauf hin und das ist dann wichtig, dass man das weitersagt, denn das ist ja immer so schnell überfüllt. Heute Abend trifft sich die Mannschaft um 19 Uhr bei mir in der Wohnung. Ich möchte noch ein Wort sagen zu der Kleidersammlung, die wir wieder durchführen vor dem Erntedanktag. Nur in diesen paar Tagen, das Einzige ist, dass man am Sonntag vorher, nur am Sonntag vorher, drüben was abstellen kann im Gemeindehaus. Wir dürfen es nicht früher, weil wir so streng kontrolliert werden vom technischen Überwachungsverein. Und das ist ganz schlimm wegen Brandgefahr im Treppenhaus. Wir haben keinen Lagerraum. Deshalb nur am Sonntag vorher, am letzten Septembersonntag. Und noch einmal, gebrauchte Kleidung ist nichts Problem, das gibt's ja vielfach, weil wir alle reiche Leute sind. Niemand muss eine alte Kleidung ablegen, als wenn er sich neue kauft. Das ist ein Zeichen von Reichtum. Sagen Sie nicht, sei umgekehrt. Sie seien so arm, Sie müssen sich immer was Neues kaufen. Und deshalb gibt's alte Kleidung. Sonst Problem ist der Transport.
Das Problem ist der Transport. Das, was Sie an den Straßenrand stellen, das geht in den Reißwolf zum großen Teil. Und da machen die Hilfsorganisationen Geld. Ich kriege doch immer die Prospekte, wo das den Pfarrämtern angeboten wird, wie viel man da Geld machen kann für diesen und jenen Zweck. Und in die Notgebiete ist ja eh wieder teuer. Wir sagen so, wenn Sie Ihre Dinge dorthin wollen, wir schicken Sie nach Uganda im Container 4 Mark pro Kilo. Wer so arm ist, dass er nicht bezahlen kann, der kriegt noch alte Kleidung von uns. Vielen Dank. Und nur an dem Termin, denn sonst wird es uns auch zur Last, nicht dazwischen kommen und sagen, ich habe noch eine alte Krawatte oder so. Nur an dem Termin, da verletze ich manche immer wieder, aber ich muss das so sagen, weil wir immer müssen auch schauen, wir haben keine Mitarbeiter dafür abgestellt, sondern wir machen das ja, ein paar Ehrenamtliche machen das und wir geben es bekannt. Ich sage das jetzt so zeitig, damit Sie Ihre Kleiderschränke, wenn es jetzt auf den Winter geht, noch einmal umrüsten können. Nur Sommerkleidung. Alle Arten von Sommerkleidung sind gebraucht, auch Schuhe, auch Brillen, auch Bettwäsche, auch Leibwäsche, Socken, aber es sollten gut erhaltene Dinge sein. Die Leute haben nicht das Zeug, um groß zu reparieren, deshalb sollten sie einigermaßen noch erhalten sein. Kinderkleidung ist sehr gefragt, auch alles, was man im Hospital verwenden kann. Vielen Dank. Das läuft also am 2. Oktober, das ist der Freitag vor dem Erntedankfest. Da ist der Packtag und das ist der letzte Moment, abends zwischen 4 und 6 und dann nicht mehr. Aber es war immer schön, dass man da so konkret hat helfen können. Ich habe ja oft gesehen, was das bedeutet und was das für eine Hilfe bringt. In 3 Wochen haben wir einen Evangelisationsabend wieder. Das ist am Erntedanktag. Wir machen das, weil ja auch im Gottesdienst es immer wieder so voll ist. Und ich denke, für viele ist das fast geschickter, wenn sie jemand einladen. Der Jugendchor macht das ja in einer so flotten Weise. Und diese Evangelisation ist eine Verkündigung, die noch viel konkreter und einliniger zeigt, was uns Gott heute zeigt und wo er uns Antwort auf die Fragen gibt. Da geht es um Schimpfen und ums Danken. Das ist am Erntedanktag um 18 Uhr steht auf dem Notizenzettel. Wir haben gleichzeitig zum zweiten Gottesdienst den Kurs des Glaubens. Der hat schon am letzten Sonntag begonnen. Gerhard Illermann macht den ja. Jetzt möchte ich heute noch einladen, falls noch jemand mitmachen will. Das war ja für viele schon eine große Hilfe, dass man einmal die Grundzüge eines Christenlebens richtig entdeckt. Die meisten von Ihnen waren bei der Konfirmation zu jung, um da noch was zu behalten. Und vielleicht hat man auch die Fragen noch nicht ganz begriffen. Manche andere sind auch später erst zum Glauben gestoßen. Das ist so schön, dass uns Gerhard Ellermann diese 5 Sonntage anbietet, immer während des zweiten Gottesdienstes, so verlieren Sie nicht viel Zeit und müssen nicht zweimal herkommen. Ich lade Sie nochmal ein, hinten liegt der grüne Prospekt, wo das alles draufsteht. Und hinten habe ich dieses Heft von Kurt Heimbucher über die Fragen des Heiligen Geistes. Ich finde, dass das sehr viel Klärung gibt. Viele von Ihnen sind mehr ins Fragen gebracht durch gewisse Erscheinungen, von denen man redet. Die, die diese Fragen interessieren, die wissen, was ich meine, Fragen des Heiligen Geistes, die wieder neu kommen, des Enthusiasmus und der Schwärmerei. Dieses Heft von Kurt Heimbucher gefällt mir sehr und gibt biblisch einige Klärungen und Wegweisungen. Zum Opfer möchte ich noch sagen, wir würden es heute für unsere Entwicklungshelfer geben. Bernhard Möck, da liegt auch der Brief aus, auch von Dr. Kilgus aus Pakistan hinten. Er schreibt, wie er da seine Amöben und seine Würmer bekämpft, wie er wieder nach Kashibo geflogen ist mit einem Flugzeug, das auf dem Wasser landen kann in Peru, in den Anden. Und wie er dann, er hat gemeint, es sei Malaria, dann an der Gelbsucht erkrankt ist. So ging es mir letzte Woche noch ein paar Tage hundeübel. Das Thermometer im Krankenzimmer kletterte auch täglich über 30 Grad, sodass Flachliegen für einen Bauern, wie er sich selber bezeichnet, nicht so angenehm ausfiel. Dafür geht's mir nun schon viel besser, doch nach Rumspringen ist meiner Leber noch nicht zumut, so komme ich endlich zum Schreiben und erzähle dann eindrucksvoll, wie sie dort diese Viehzucht aufbauen, diese Rinder, wie das schwierig ist, bei den Indianern, die zwar ein Tapir kennen, aber keine Milchkuh, wie er stundenlang mit dem Flugzeug fliegt über Urwald, Flüsse, Seen und Siedlungen
Und wie schrecklich es dort auf den Dörfern zugeht, als ein Mann starb und ein anderer im Dorf einfach verdächtigt wird, der ist schuld an der Krankheit. Sie müssen auch mal sehen, wie das Heidentum da ist und wie die Bewohner diesem armen Mann das Haus abrennen und ihn zum Dorf hinausjagen, weil er schuldig ist, dass ein Familienvater starb. Sie einmal verstehen, warum Mission wichtig ist. Und dann ist noch eine Stachelpalme ihm auf den Kopf gefallen. Und dann sind die Stacheln 5 bis 10 Zentimeter lang in seinem Körper drin gesteckt und die brechen so leicht ab. Und ich musste stillhalten, während Petro, Felix und Esteven die Stacheln herauszogen, jede ganz vorsichtig, dass sie nicht abbrechen. Ich schätze, es waren mehr als 100 im Kopf, Nacken, Rücken und Ellbogen. Selbst die Ohren wurden nicht verschont. Überall lief das Blut herab. Es sah wohl schlimmer aus, als es war. Dafür geben wir heute unser Opfer. Vielen Dank, dass Sie das mittragen und unterstützen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.